ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Dezember 2015 einigte sich die Weltgemeinschaft darauf, gemeinsam die Erderwärmung auf möglichst unter 1,5 Grad Celsius begrenzen zu wollen, verglichen mit der vorindustriellen Zeit. Doch jetzt, fast 10 Jahre später, ist klar, dieses Ziel ist kaum noch erreichbar. Umso größer ist der Druck auf die Verhandler bei der diesjährigen Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém. Rund 50 Staats- und Regierungschefs ringen dort um eine Lösung. Auch Kanzler Merz ist nach Brasilien gereist.
Die Zeit drängt, doch das scheint die Staatschefs nicht zu kümmern. Eine der vielen Protestbotschaften, die den Gipfel im Belém begleiten. Rasches und entschiedenes Handeln fordern sie, um die Regenwälder zu schützen, für sie ihre Heimat, für die Welt entscheidend, um das Klima zu regulieren. Auch Deutschland soll seinen Teil beitragen. Das Treffen im Vorfeld der Klimakonferenz beginnt gestern mit scharfen, eindringlichen Worten. Es müsse eine Konferenz der Wahrheit werden. Die Wahrheit sei, so der UN-Generalsekretär, 10 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen sei das Ziel verfehlt. Die harte Wahrheit ist, dass wir versagt haben, dafür Sorge zu tragen, dass wir unter 1,5 Grad Erderwärmung bleiben. Das ist moralisches Versagen und tödliche Verleugnung. Auch Brasilien erlebt wie so viele Regionen der Welt in den letzten Jahren Extremwetter. Das 1,5 Grad Ziel scheint kaum mehr zu halten. Vielmehr gehe es jetzt um Anpassung. Wie werden wir Lebensmittel auf dürrem Land pflanzen oder in Überschwemmungsgebieten? Es gibt viel zu klären. Wo werden wir wohnen? Es muss jetzt viel im Bereich der Anpassung gemacht werden. Kanzler Merz ist zu einem Blitzbesuch nach Belém gereist, spricht von einer Weggabelung. Und dann von Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und Wirtschaft als Schlüssel für Klimaschutz.
Für Deutschland ist die Entscheidung an dieser Weggabelung klar. Wir setzen auf Innovation und auf Technologie, um eben dem Klimawandel erfolgreich Einhalt zu gebieten.
Am Waldschutzfonds, den Präsident Lula gestern ins Leben gerufen hat, werde sich Deutschland beteiligen. Merz verspricht einen namenhaften Beitrag, nennt aber keine konkrete Summe. Weniger Symbolik, klare Positionen, das hat Präsident Lula von diesem Treffen gefordert. Wie sich Deutschland aber positioniert, ist vielen nicht klar geworden.
Als zentrales Element im Kampf gegen die Erderwärmung gilt klimafreundliche Energie. Großes Potenzial sieht die Bundesregierung in grünem Wasserstoff. Deshalb will sie diesen Energieträger einfacher verfügbar machen. Gestern schon diskutierte der Bundestag über einen Gesetzentwurf, der vor allem die Genehmigungsverfahren für die nötige Infrastruktur beschleunigen soll. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt die Branche.
In Schwäbisch Gmünd steht ein Vorreiter der Energiewende. Noch ist die bundesweit größte grüne Wasserstoffanlage im Testbetrieb. Von Januar an sollen täglich 4 Tonnen Wasserstoff produziert werden. Die Bundesregierung will den Ausbau des Energieträgers mit kürzeren Genehmigungsverfahren beschleunigen. Aus Sicht der Hersteller nur der Anfang.
Da erwarten wir natürlich auch, dass nicht nur dieses Gesetz da durchkommt, aber natürlich auch, dass man dafür sorgt, dass die Behörden ausgestattet sind mit das nötige Wissen, mit die nötige Form von Digitalisierung, die Prozesse irgendwo auch effizienter und beschleunigen werden dann.
In Zukunft sollen vor allem energieintensive Unternehmen Wasserstoff als Energiequelle nutzen. Zum Beispiel die Hüttenwerke Königsbronn, die Eisen zu riesigen Walzen verarbeiten. Deren Kunden fragten schon jetzt immer häufiger nach nachhaltig hergestellten Produkten.
Dort gibt es natürlich die Intention, dass auch wir einen möglichst geringen CO2-Footprint mitbringen bei unseren Produkten. Und dafür wäre es gut, wenn wir den Energieträger Erdgas auf Wasserstoff, grünen Wasserstoff umstellen könnten.
Noch fehlen die Leitungen dafür, aber auch der hohe Preis für Wasserstoff ist ein Problem. 50% mehr kostet Wasserstoff im Vergleich zu Erdgas. Unter anderem langsame Genehmigungen für Planung und Bau treiben die Kosten.
Wir müssen schneller werden, um früher Erfahrung sammeln zu können, um schneller in Projektrealisierung zu kommen. Denn auch das kostet alles Geld. Und der Preis für grünen Wasserstoff ist aktuell sicherlich eines der größten Hemmnisse für eine weite Verbreitung der Nutzung.
Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Das neue Gesetz soll beim Durchbruch helfen.
Für mehr Klimaschutz im Verkehr soll Bus- und Bahnfahren attraktiver werden. Auch deshalb wurde das Deutschland-Ticket eingeführt, das landesweit gültige Monatsabo für den Nah- und Regionalverkehr. Der Bundestag hat nun die weitere Finanzierung bis 2030 beschlossen. Die Verkehrsanbieter bekommen demnach vom Bund einen Zuschuss von 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Dieselbe Summe sollen die Länder geben. Das Deutschland-Ticket wird allerdings zum Januar um 5 Euro teurer. Es kostet dann 63 Euro im Monat. Und es ist ja nicht das Einzige, was teurer wird. Viele haben beim Wocheneinkauf schon das Gefühl, dass die Preise davon galoppieren. Dabei klingt die aktuelle Inflation erstmal moderat. Zuletzt lag sie bei 2,4%. Der genaue Blick auf die Zahlen zeigt aber, zwar ist einiges sogar günstiger geworden, Energie zum Beispiel, aber die Preise gerade für Lebensmittel bleiben hoch.
Wenn ich 3 Schalen nehme, machst du was am Preis, oder?
Okay, 3 Schalen, dann nehme ich die 2,50 €. Ja, okay.
Beim Lebensmitteleinkauf schaut Martina Schlittig inzwischen immer auch auf den Preis. Frisches Obst kauft die Seniorenpflegerin deshalb meist hier, auf dem Wochenmarkt im gutbürgerlichen Viertel Köln-Nippes.
Das macht sich bei uns bemerkbar, dass man schon schaut, wo was im Angebot ist und wenn man auf den Markt geht zum Beispiel, da kriegt man die Sachen ja auch häufig günstig. Also man muss schon gucken, wo man einkauft und was man einkauft. Also das macht sich schon im Portemonnaie bemerkbar.
Nun sucht sie bewusst nach günstigeren Angeboten und Alternativen zu den teils teuren Produkten aus dem Supermarkt. Can Kaya betreibt hier seit 15 Jahren einen Obst- und Gemüsestand und muss die Ware zu stark angestiegenen Kosten einkaufen.
Letzte Zeit. Die Preise sind doppelt verstärkt, also doppelt hoch gegangen. Die Leute gucken auch die Preise mit 4 Augen. Die gucken nicht, suchen nicht die Qualität, sondern die günstige Ware.
Neue Studien belegen den Anstieg der Lebensmittelpreise. Obst wurde innerhalb der vergangenen 6 Jahre etwa 32% teurer, Fleisch ca. 40%, Kaffee und Schokolade 46% und bei der Butter hat sich der Preis sogar um 51% erhöht. Und das, während die Deutschen im Vergleich zu 2019 durchschnittlich nur knapp 18% mehr verdienen.
Insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 sind die Nahrungsmittelpreise stark gestiegen und wir sehen zwar jetzt moderate Preisanstiege nur noch bei Nahrungsmitteln, allerdings natürlich ausgehend von einem sehr hohen Niveau.
Ein hohes Preisniveau, das die Menschen auf dem Kölner Wochenmarkt spüren und das nicht nur Martina Schlittig Sorgen für die Zukunft macht.
Wie können Asylbewerber schneller in andere EU-Staaten abgeschoben und Verfahren beschleunigt werden? Das war ein Thema heute bei der Justizministerkonferenz in Leipzig. Vor allem Gastgeber Sachsen hat sich dafür eingesetzt. Die Beschlüsse der Länderministerinnen und Minister wirken sich zwar nicht unmittelbar aus, von ihnen gehen aber maßgebliche Impulse für die Rechtspolitik aus.
Mehr Geld und Personal forderte die Deutsche Justizgewerkschaft zum Auftakt der Justizministerkonferenz in Leipzig. Doch die setzte heute einen anderen Schwerpunkt. Asylverfahren sollen künftig nicht länger als 6 Monate dauern und Abschiebeverfahren in andere EU-Mitgliedstaaten sollen vereinfacht werden.
Der Einzelfall spielt eben bei diesen sicheren Drittstaaten, bei Tschechien, Polen, keine so große Rolle, sondern es gibt eine allgemeine Entscheidung, kann man dorthin zurückgeben oder nicht. Und insofern gehe ich davon aus, dass es schneller wird.
Matthias Lehnert betreut als Anwalt mit Schwerpunkt Asylrecht hunderte Menschen in Aufenthaltsfragen und berät die Nichtregierungsorganisation Pro Asyl. Er sieht ein anderes Problem.
Wenn man tatsächlich Asylverfahren auf gerichtlicher Ebene beschleunigen will, dann braucht es keine Korrekturen in der Verwaltungsgerichtsordnung, sondern dann braucht es insbesondere mehr Personal in der Justiz.
Da Personal und Geld knapp sind, haben die Justizministerinnen und Minister einen anderen Vorschlag. Anhörungen über Abschiebehaft per Videokonferenz. Die komplizierten Verfahren, Betroffene persönlich zu Anhörungen zum Gericht zu bringen, würden wegfallen.
Teilweise sind es 50, 100, 150, 200 Kilometer. Das heißt, man könnte dann auf diese Transporte verzichten.
Bundesjustizministerin Hubig unterstützt die Vorschläge der Länder.
Ich denke, es ist gut, dass man einfach auch guckt, wie man Ressourcen gut nutzt, wie man sich auch in den Gerichten so organisiert, dass man Entscheidungen zügig in einem Rechtsstaat, denn es ist ja gut, wenn Entscheidungen dann auch rasch getroffen werden, trifft.
Die Beschlüsse nimmt Hubig nun mit nach Berlin. Der Ball liegt jetzt bei der Bundesregierung, deren erklärtes Ziel ist es, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen.
Die norddeutschen Bundesländer wollen bei der Drohnenabwehr enger zusammenarbeiten und ihre Kräfte bündeln. Das vereinbarten die Innenministerinnen, Minister und Senatoren bei ihrem Treffen in Hamburg. Ziel ist es, gefährliche Flüge über Häfen, Industrie- und Energieanlagen zu stoppen. Die Zahl der Zwischenfälle mit Drohnen hat zuletzt deutlich zugenommen, an Flughäfen in Schweden und Belgien zum Beispiel.
Wieder Lüttich. Der belgische Flughafen heute früh zeitweise lahmgelegt, wegen einer unbekannten Drohne am Himmel. Zum dritten Mal in 4 Tagen. Vorgestern Nacht Hannover. 45 Minuten Stillstand. Im Landeanflug sah ein Pilot ein Flugobjekt. Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur. Die Behörden alarmiert. Angesichts hunderter Vorfälle in diesem Jahr. Nicht immer steckt Spionage dahinter. Oft sind es Hobbypiloten, die von der Drohneneinheit der Hamburger Polizei aufgespürt werden. Die Polizei kann die Steuerung kleinerer Drohnen übernehmen. Eine weitere Option, das Einfangen mit einem Netz.
Und wenn auch das nicht gelingt, dann haben wir als letzte Rückfallstufe die Möglichkeit, die Kommunikation zwischen dem Sender und dem Empfänger, in diesem Fall der Drohne, so empfindlich zu stören, dass die Drohne nicht mehr steuerbar ist.
Unmöglich bei größeren Drohnen im Luftraum, sagen Experten. Die norddeutschen Innenminister wollen ihre Kräfte bei der Drohnenabwehr besser bündeln und ein weiteres Problem beseitigen: zu viele Zuständigkeiten.
Manchmal fliegt die Drohne über den Zuständigkeitsbereich des einen. Der einen Sicherheitsbehörde, der Drohnenpilot, steht ganz woanders. Das heißt, wir brauchen ein integriertes System, wo jeder seine Rolle hat.
Eine größere Rolle, so die Minister, soll auch die Bundeswehr übernehmen. Kritiker verlangen, Flughäfen und Betreiber kritischer Infrastruktur stärker in die Pflicht zu nehmen.
Wir haben aktuell das Problem, dass Flughäfen wie auch alle anderen kritischen Infrastrukturen keine Anforderungen haben, eine Detektion, Meldung oder Abwehr von Drohnen vorzunehmen.
Drohnen abzuschießen gilt als zu riskant wegen herunterfallender Trümmerteile. Im Dezember wollen die Innenminister weiter über das Problem beraten.
Schon jetzt ist Elon Musk der reichste Mensch der Welt. Die Tesla-Aktionäre haben ihm nun eine beispiellose Vergütung bewilligt. Dem Konzernchef winkt ein Aktienpaket im Wert von unterm Strich fast 900 Milliarden Dollar. Musk muss dafür innerhalb von 10 Jahren hochgesteckte Ziele erreichen. Dazu gehört etwa, dass der Elektroautokonzern 1 Million Robotaxis im Einsatz hat und 1 Million Roboter ausliefert, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden. 900 Milliarden Dollar, die würden locker ausreichen, um eine der führenden deutschen Kunstmessen praktisch leer zu kaufen. Aber man muss Kunst nicht unbedingt besitzen, um sich an ihr zu erfreuen. Bei der Art Cologne ist noch bis Sonntag Gelegenheit dazu. Rund 170 Galerien aus 25 Ländern stellen dort aus. Zu sehen sind nicht nur millionenteure Werke prominenter Maler. Es präsentieren sich auch Talente, die international noch keinen großen Namen haben.
Hier ist die Künstlerin Teil des Werks. Jihan Chakmak hat vor 2 Jahren ihr Kunststudium beendet. Auf einer Messe wie der Art Cologne war sie noch nie vertreten. Die 32-Jährige freut sich, dass ihre Werke so eine Sichtbarkeit bekommen.
Gleichzeitig ist das natürlich ein super, super Start für die Karriere, ne? Um richtig so in die Kunstwelt auch einzutauchen.
Auch Werke berühmter Künstler stehen hier zum Verkauf. Dieses Bild von Andy Warhol aus den späten 70ern zum Beispiel. Die schwierige Wirtschaftslage schlägt zwar auf den Kunstmarkt durch, der Direktor der Messe gibt sich trotzdem optimistisch.
Ich nehme das nicht so ernst. Ja? Ich meine, die Kunst ist am Ende ein Luxusprodukt. Und die Reichen, die sich das gönnen können oder kaufen können, die sind weiterhin reich.
Richtig viel Geld muss haben, wer diese Werke kaufen will. 2,5 Millionen Euro für ein neues Gemälde von Georg Baselitz. Die Käufer hier seien oft Privatleute, denen es wirklich um die Kunst gehe, nicht ums Investment.
Ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich bin jetzt 16 Jahre in derselben Galerie tätig, dass fast alle, also ich würde mal sagen 99,5% der Leute, die Kunst bei mir kaufen, wirklich eine extreme Sammelleidenschaft für die Kunst haben.
Millionenbeträge bekommt Nachwuchskünstlerin Jihan Chakmak nicht. Ihre Werke liegen bei 500 bis 5.800 Euro. Aber sie ist froh, dass sie inzwischen von ihrer Kunst leben kann.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 8. November.
Die Luft kühlt am Wochenende weiter ab. Dies begünstigt, dass sich Nebel ausbreitet.
In der Nacht weiten sich Nebelfelder auf weite Teile des Landes aus, vor allem in einigen Hochlagen sowie an den Alpen, regional auch im Westen sowie entlang der Oder und Neiße bleibt es klar. Am Tag ist es oft trüb, dazu stellenweise Nieselregen, Sonne nur noch am Alpenrand sowie in den Hochlagen der Mittelgebirge und regional im Westen und Osten. In der Nacht plus 10 bis minus 4 Grad, am Tag 2 Grad an der Donau, um die 10 Grad bei Sonne im Rheinland bis 15 Grad. Am Sonntag ist es fast überall wolkenverhangen oder neblig trüb, dazu stellenweise Nieselregen. So oder so ähnlich sieht es auch am Montag aus und auch am Dienstag aus auf dichten Wolken, gebietsweise Regen, im Nordosten, später auch im Westen ein paar Lichtblicke.
Um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni in den Tagesthemen Bundesverteidigungsminister Pistorius, warum der Umstieg auf digitalen Funk bei der Bundeswehr so schwierig ist. Und es geht um junge Bürgergeldempfänger, die im thüringischen Nordhausen zur Arbeit verpflichtet werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.